HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Milkova. Er ist einer der bekanntesten Deutschen in Österreich, der Kabarettist und Autor Dirk Stermann. Seit 30 Jahren lebt und arbeitet er in Wien. Zusammen mit seinem Kollegen Christoph Grissemann moderiert er die Satire-Late-Night-Show Willkommen Österreich im ORF-Fernsehen. Top-Thema bei Stermann und Grissemann in den letzten beiden Wochen war natürlich die Ibiza-Affäre um Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und das politische Erdbeben in Österreich, das sie ausgelöst hat. Wie schaut Dirk Stermann in diesen Zeiten auf die österreichische Politik und was bewegt die Österreicher seit Ibiza-Gate? Darüber spreche ich jetzt mit Dirk Stermann in HR Info, das Interview. Herr Stermann, mögen Sie eigentlich Ibiza?
Ich war einmal auf Ibiza, habe aber keine reichen Russen kennengelernt leider, sondern habe mit zugedröhnten Österreichern einen Tag verbracht.
Okay. Ich hatte jetzt eigentlich angespielt auf das, wofür Ibiza mittlerweile steht, nämlich das Video mit Strache und Gudenus und was sich daraus entwickelt hat. Das ist doch für Sie als Satiriker ein gefundenes Fressen, oder?
Naja, ich bin ja eine Mischung. Ich bin ja jemand, der beruflich was macht und dann bin ich jemand, der in Österreich lebt. Und für den, der in Österreich lebt, war das wie für alle anderen, die in Österreich leben, eine sehr bizarre, weil wahnsinnig überraschende Situation. Damit hat niemand rechnen können. Ich habe auch, als ich das gesehen habe, das erst gar nicht glauben können. Ich habe dann gedacht, okay, das ist jetzt irgendein Spaßvideo, das irgendjemand produziert hat. Dann war aber dazwischen immer ein seriöser österreichischer Journalist, der darüber gesprochen hat, was das für eine Bedeutung hat. Dann habe ich ganz langsam begriffen, das ist tatsächlich so. Und dann waren alle, war ich halt auch natürlich sehr aufgeregt, wie viele andere im Land auch. Und die Aufgeregtheit hält eigentlich bis jetzt ein bisschen vor noch. Mhm. Also es sind sehr, sehr bewegte Zeiten in Österreich. Also sowas habe ich, ich bin jetzt seit über 30 Jahren da, sowas habe ich noch nie erlebt und hätte auch nie gedacht, dass ich sowas mal erlebe.
Was hat Sie denn am meisten aufgeregt an diesem Video?
Ja, aufgeregt hat mich natürlich inhaltlich vieles, wobei überrascht eigentlich gar nichts. Mich hat nur überrascht, dass das tatsächlich so gesagt wird. Wenn jetzt jemand, der der FPÖ kritisch gegenübersteht, ein Drehbuch geschrieben hätte, dann hätte er diese Sachen alle reingeschrieben, wäre sich aber sicher gewesen, das sagen die niemals. Die haben aber alles ohne Drehbuch gemacht und das war dann halt schon sehr, sehr interessant. Also natürlich ist das Allerärgste aus österreichischer Sicht, dass sie die Kronenzeitung verkaufen wollten, weil die Kronenzeitung ist sowas wie die Bild-Zeitung bei Ihnen nur halt viel, viel, viel mächtiger als die Bild-Zeitung. Und das zu verscherbeln und dann am nächsten Tag, als es dann rausgekommen ist, die Überschriften in der Kronenzeitung zu sehen, die seit 30 Jahren sehr wohlwollend den Rechten gegenüber immer geschrieben haben, also immer. Und dann stand plötzlich dort FPÖ am Ende. Damit war nicht zu rechnen. Es war ein sehr rechter Kolumnist in der Kronenzeitung zum Beispiel, hat dann plötzlich Brecht zitiert, womit man auch nie rechnen konnte. Und die FPÖ hat jetzt komplett ausgeschissen halt bei der Kronenzeitung und damit auch eigentlich im Land.
Wie ging es Ihnen auf der Gefühlsebene? Also ich kann Ihnen mal kurz schildern, wie bei uns in der Redaktion diskutiert wurde. Also da war so eine Mischung aus Fassungslosigkeit, auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Faszination für das, was man da sehen konnte. Abscheu, ein bisschen Fremdschämen, Schadenfreude. Wo würden Sie sich da einordnen, emotional?
Ja, ich würde mich genau auf all diesen Ebenen einordnen. Dazu kam dann noch eine, die wir hier hatten, dass wir uns das so peinlich war, weil sie modisch so daneben lagen. Weil HC Strache unglaublich schlecht gekleidet war. Wo wir uns immer gefragt haben, wie geht es, dass wenn du so eine reiche Russin, eine Milliardärin, eine offensichtliche triffst, wieso schaust du nicht, dass du ein bisschen besser aussiehst? Er hatte Biertitten. Er hatte ein wahnsinnig billiges T-Shirt, das sah so aus wie aus so einem Billig-Ramschladen. Und auch Gudenus, der mit ihm dort stand, ein strammer Rechter, der eigentlich sehr gut gekleidet ist, immer so wie viele Rechte ja sehr viel Wert auf gute Kleidung legen, sah auch aus wie irgendein Bahnhofspenner. Das hat uns noch zusätzlich verwundert.
Macht Ihnen das Witzeschreiben in diesen Zeiten eigentlich noch Spaß oder tut es schon weh?
Nein, das war jetzt schon sehr befreiend. Also es ist sowieso so, dass die Atmosphäre, bevor das Video kam, in Österreich tatsächlich ein bisschen beklemmend auch war. Und das ist in Deutschland, geht das ein bisschen unter, glaube ich. Man darf auch den Bundeskanzler nicht ausnehmen, weil der hat die Koalition gemacht. Das war seine Regierung. Und diese Regierung, er hat wahnsinnig viel zugelassen, was die FPÖ an Forderungen gestellt hat, was sie umgesetzt hat und umsetzen wollte. Da ging es um eine massive Einschränkung der Pressefreiheit in Österreich. Viele Kollegen von mir wurden persönlich und massiv nicht nur kritisiert, es wurde gefordert, dass sie vom Sender genommen werden, es gab Zeitungen, die keine Inserate mehr bekommen haben von der Regierung, wo gesagt worden ist, Informationen von der Polizei zum Beispiel oder vom Innenministerium bekommen nur noch Zeitungen, die positiv über die Regierung schreiben. Und das war diese Atmosphäre und plötzlich ist das alles zerbrochen. Und auch die rechteren Medien in Österreich haben dann plötzlich wieder mit dem ORF und mit anderen kritischen Zeitungen, sind sie draufgekommen, wie sind alle Medien hier, wurde die Meinungsfreiheit tatsächlich massiv bekämpft von der anderen Seite und das ist jetzt plötzlich nicht mehr. Also wir waren ganz kurz vor Orbán und sind jetzt wieder ein bisschen weiter weg von Orbán. Das war gar nicht so schlecht.
Wenn man das mal so von außen betrachtet, die Österreicher haben in dieser Affäre doch ja auch einiges an Humor gezeigt. Zum Beispiel wurde dieser Song hier zum absoluten Hit in Österreich. We're Going to Ibiza, ein Song von den Venga Boys aus den 90ern, so eine Art inoffizielle Hymne der Regierungskrise in Österreich ist das geworden. Die Band ist übrigens bei der FPÖ-kritischen Donnerstagsdemo in dieser Woche in Wien aufgetreten. Da haben Tausende den Sturz der Regierung gefeiert. Also das hat auch schon was bewegt in der österreichischen Seele.
Oder? Ja, es hat gleichzeitig auch so was Bizarres gehabt. Meine Freundin war auf dieser Demo und hat sich das angeschaut und hat mir gesagt, sie hat durchgehend Tränen in den Augen gehabt, aber vor Lachen, weil das so bizarr war. Das war so eine Art Antifa-Aerobic, weil das ist ja eine komplette Schrottband, die Venga Boys. Und die haben das aber total klug gemacht und eine mega Stimmung hat dort geherrscht und dann hat sogar der schwarze Block und die Antifa haben dann so eine Art Partychoreografie mitgemacht und das waren groteske Bilder, die man da gesehen hat. Aber die Stimmung war fantastisch und die Venga Boys sind jetzt tatsächlich sowas wie Joan Baez für die 68er-Bewegung.
Wie schauen Sie denn auf die beteiligten Figuren in dieser Affäre, also das politische Personal? Wenn wir uns mal die Leute einzeln mal vorknöpfen, Heinz-Christian Strache, der ehemalige FPÖ-Chef und Vizekanzler, ist er für Sie das Opfer, als dass er sich inszeniert, oder der Täter?
Also was interessant ist, ist zu sehen, wie sehr man kämpft um das sogenannte Narrativ. Das ist jetzt auch so ein zentrales Wort in Österreich. Wer erzählt welche Geschichte und welche setzt sich durch? Und die FPÖ versucht tatsächlich so zu tun, als seien sie eine Art Opfer, als seien sie reingelegt worden von illegalen, wer weiß, Geheimdiensten, jüdischen Verschwörern. Es kommt, die ganze Palette kommt wieder vor. Sie haben jetzt auch Anzeige erstattet gegen die Macher dieses Videos, wo noch immer nicht ganz genau geklärt ist, natürlich, wer war das eigentlich. Da soll die Staatsanwaltschaft ermitteln. Es klappt aber nicht. Es klappt aber nicht wirklich, dass man ihnen das abnimmt. Sie sind natürlich die Täter. Und irgendwie hat Strache das Prinzip Video offensichtlich nicht begriffen, weil er wollte auch seine Unschuld beweisen, hat er jetzt gesagt. Was schwierig ist, wenn du es eins zu eins
wenn du
hörst,
schon mal gemacht hast,
was er sagt. Das ist sehr schwer, dann die Unschuld zu beweisen.
Interessanterweise hat das Ibiza-Video den Rechtspopulisten in Österreich bei der Europawahl ja kaum geschadet. Und Strache, habe ich gelesen, hat sogar genug Wählerstimmen bekommen, um ins Europaparlament einzuziehen. Sie sind doch unser deutscher Österreich-Versteher. Wie erklären Sie sich das?
Ja, das kann man nicht erklären. Das kann man auch. Ich habe auf dem Weg ins Studio Leuten erzählt, ich soll jetzt versuchen, Hessen Österreich zu erklären, aber wir verstehen es selber ja nicht.
Okay.
Also das kann man nicht begreifen. Das Lustige ist ja, dass die AfD so darunter gelitten hat. Die haben dann gesagt, sie haben wegen dem Ibiza-Video bei der Europawahl nicht so gewonnen, wie sie das erwartet haben, während die Österreicher gar nichts praktisch verloren hätten. Also die FPÖ hat tatsächlich nur 2,5% verloren im Vergleich zur letzten Wahl bei der EU-Wahl. Sind auf 17% gekommen. Man muss einfach sagen, es gibt einen bestimmten Prozentsatz in der Bevölkerung, der eigentlich Demokratie nicht richtig begriffen hat und Politik auch nicht begriffen hat und Moral vor allem nicht begriffen hat. Und die wählen dann trotzdem Strache. Wobei ich dann fand, der Mann hat die mit Abstand meisten Facebook-Freunde in Österreich gehabt. Jetzt hat Kurz, der Bundeskanzler, ihn überholt, weil 100.000 weggegangen sind. Und dafür, dass er so viele Facebook-Freunde hat, hat er relativ wenig Vorzugsstimmen bekommen, fand ich.
Mhm. Sebastian Kurz von der ÖVP ist der nächste Name auf meiner Liste, auf den ich gern gucken möchte. Der kürzeste Kanzler, den Österreich je hatte. Erst wird er überraschend klarer Sieger der Europawahl in Österreich und dann werden er und die gesamte Regierung einen Tag später durch ein Misstrauensvotum gestürzt. Ist Kurz vielleicht das Opfer?
Also es gibt ein Opfer, das ist Österreich in Wahrheit. Also ein Opfer, die jetzt draufgekommen sind, zumindest die, die ein bisschen mitgedacht haben oder mitdenken können, dass da ganz viel merkwürdig ist in der Republik und in der Regierung auch ganz viel merkwürdig war. Und Kurz ist natürlich kein Opfer, sondern Kurz ist Mittäter, weil er hat das die ganze Zeit gewusst. Man hat ihn vorab gewarnt, wenn du die Regierung bildest, dann wird das und das passieren und das hat das für Auswirkungen. Und so denken diese Leute und genauso haben die Leute dann in die Regierung gedacht. Und er hat aber für seinen Machterhalt alles getan. Und das macht er auch jetzt noch. Und das war auch so arg, dass es war ja eine, man war nicht ganz sicher, Regierungskrise auf jeden Fall, aber war es auch eine Staatskrise. Viele haben das Gefühl gehabt auch. Und Kurz ist dann, als er die Regierung aufgelöst hat, als er die FPÖ-Leute rausgeworfen hat, hat er im gleichen Moment eine reine Wahlkampfrede gehalten, wo er innerhalb dieser kurzen Wahlkampfrede, er hat dann nicht versucht, das Land zu beruhigen und zu sagen, okay, es ist eine Krise.
Der hat gleich umgeschaltet auf Wahlkampfmodus.
Er hat sofort umgeschaltet. Ist mir
auch aufgefallen.
In einer kurzen Rede 40 Mal das Wort Ich benutzt. Das wurde mitgezählt. Und das ist kein Opfer, so jemand. Das ist ein Täter, der halt, ein Mittäter, der halt innerhalb von 2 Jahren das zweite Mal eine Regierung hat platzen lassen.
Ich würde jetzt ganz gern noch auf Brigitte Bierlein gucken. Das ist ja die neue Übergangskanzlerin, die von Bundespräsident Alexander van der Bellen ernannt wurde. Die erste Kanzlerin in Österreich überhaupt. Was ist von ihr zu erwarten?
Es gibt einen einzigen wirklichen Gewinner in dieser ganzen Situation in Österreich, das ist der Bundespräsident und mit ihm zusammen die Verfassung, die österreichische. Man ist jetzt draufgekommen, dass die Verfassung, die 100 Jahre alt ist, wahnsinnig gut ist und alle sind jetzt plötzlich totale Fans der Verfassung. Und der Bundespräsident, der ja immer so als alt und krank galt, ist jetzt plötzlich der Superstar, everybody's darling, weil er es schafft, so eine Ruhe auszustrahlen. Und er hat die Chefin, also die Chefin des österreichischen Verfassungsgerichtshofes, die ist jetzt unsere erste Bundeskanzlerin und verströmt auch diese Ruhe und dieses Wissen um die Verfassung und die Unaufgeregtheit, sie gehört keiner Partei an. Das heißt, man hat jetzt plötzlich nach 2 Jahren kriegerischer Zustände im Parlament das Gefühl, wow, da sitzen jetzt einfach mal ein paar Experten in der Regierung, die eigentlich nur fürs Land was machen wollen und nicht für sich selbst. Das ist sehr befreiend.
Dirk Stermann ist heute zu Gast in HR Info das Interview, Kabarettist, Autor und die eine Hälfte des deutsch-österreichischen Satiriker-Duos Stermann und Grissemann. Die Late-Night-Show der beiden Willkommen Österreich im ORF-Fernsehen ist Kult. Sie sind 1987, 88 nach Österreich gegangen. Warum ausgerechnet Österreich?
Numerus clausus. Weil in Deutschland, ich wollte Theaterwissenschaft studieren und war in Deutschland so dumm und hätte, glaube ich, 6 Jahre warten müssen mit meinem Abischnitt.
Das ist wenigstens mal eine ehrliche Antwort.
Genau, ich war zu dumm für Deutschland und wusste, in Österreich könnte ich es trotzdem schaffen.
Anfangs nannte man Sie ja den Scheipi, den Scheiß Piefke. Sind Sie das Image heute los, also komplett eingebürgert?
Ich bin nicht komplett eingebürgert, aber man hat sich an mich gewöhnt, so wie man sich daran gewöhnt, dass wenn es regnet, auch Matsche entsteht.
In Österreich sind Sie und Ihr Kollege Christoph Grissemann absolute Stars. In Deutschland muss man vielleicht ein bisschen erklären, was Sie machen. Deswegen habe ich mal einen kleinen Ausschnitt rausgesucht aus Ihrer Show Willkommen Österreich. Viele haben ja das Original-Ibiza-Video mit Strache und Gudenus und der angeblichen russischen Oligarchennichte gesehen. Sie haben das Video in Ihrer Sendung parodiert. Wir hören mal kurz rein.
Also wenn sie den ORF übernimmt, ja, wenn sie uns pusht mit ihren Millionen, ja, dann haben wir nicht mehr 27% Marktanteil, dann haben wir 34%.
Wenn sie den ORF kauft, meinst du? Wenn sie, ja, genau. Aber erzähl dir mal, wie du dir das vorstellst mit dem ganzen Geld, weißt du? Also wie sie das...
Ihr Geld wird natürlich vorbei, an der Gieß vorbei, direkt in einen gemeinnützigen Verein geschmissen. Ja, da kriegt der Rechnungshof nichts mit, da kriegt der ORF gar nichts mit. Das wird einfach direkt an der... Ich meine, wir haben ja viele Spender.
Ja.
Eins muss bitte klar sein, ne? Wir wollen ja den Tatort übernehmen. Ja? Ah. Adele Neuhauser und der Harald Krasnitz, das sind weg.
Tatort.
Tatort, musst du übersetzen, ich sag's hier.
Tatort.
Ja. Bum, 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 bum. Dirk Stermann als Gudenus und Christoph Grissemann als Strache. In ihrer Ibiza-Parodie wollen sie ja mithilfe der russischen Investorin den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich übernehmen, Armin Wolf, den wohl bekanntesten Journalisten, abservieren und auch den Tatort verkaufen. Welche Reaktionen gab es darauf?
Also ich habe nur positive bekommen. Es war irre, wenn man so eine Sendung macht wie unsere. Und ich war dann 2 Tage vorher am Heldenplatz. Da war auch so eine, am Tag, als Strache zurücktrat, so eine Riesendemo. Und ich wollte mir das auch anschauen. Und gefühlt jeder Zweite hat zu mir gesagt, ihr müsst in der Sendung was machen, ihr müsst was machen. Das heißt, der Erwartungsdruck war ganz groß und offensichtlich haben wir das ganz gut gemeistert, weil auch am Tag nach der Sendung dann in der U-Bahn oder in der der Straße, die Leute alle sehr freundlich reagiert haben.
Was Sie und Ihren Kollegen Christoph Grissemann auszeichnet, ist ja Ihr ziemlich schwarzer, scharfer Humor. Ist das Ihr Erfolgsgeheimnis?
Ich glaube, unser Erfolgsgeheimnis ist, dass wir gar kein Geheimnis haben und gar kein Ziel anstreben und relativ entspannt sind in dem, was wir machen.
Aber Humor in Österreich funktioniert doch ein bisschen anders als in Deutschland. Da geht es doch härter zur Sache.
Ja, es ist tendenziell härter, wobei, wenn Böhmermann zum Beispiel in Österreich auftritt, dann formuliert er noch viel härter, als wir das machen würden. Er formuliert halt härter, wir versuchen halt dann immer noch ein bisschen charmant auch dabei zu sein, weil österreichischer Humor ist knallhart, klingt aber liebevoll.
Das stimmt. Wer oft gar nicht lachen konnte über Ihre Witze, das waren die Rechtspopulisten in Österreich. Da gab es ja immer wieder Ärger nach Fernsehsendungen. Welche Folgen hat das für Ihre Arbeit gehabt? Also ich denke da an das Jahr 2000, als Schwarz-Blau an die Macht kam, also eine Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ mit Jörg Haider an der Spitze der Partei. Da haben Sie in einem satirischen Interview gesagt, wenn man Haider stoppen wolle, dann müsse man ihn erschießen. Da gab es viel Wirbel. Wie hat sich das auf Ihre Arbeit ausgewirkt?
Damals hat sich das so ausgewirkt, dass wir dann halt ein kurzzeitiges quasi Berufsverbot hatten. Wir hatten dann im ORF ein paar Monate Sendepause, weil gegen uns ermittelt wurde, wegen Aufruf zum Mord, was natürlich sehr albern war. Jeder wusste auch, dass das Quatsch ist, aber damals war der Justizminister auch von der FPÖ und der hat dafür gesorgt, dass gegen uns halt auch noch ermittelt wurde, als allen schon klar war, dass das Blödsinn ist. Dann haben wir halt ein paar Monate nicht im ORF arbeiten dürfen und der ORF war aber sehr nett zu uns und hat immer gesagt, ja, jetzt die spinnen halt gerade, warten wir halt, bis die wieder normaler werden und dann können sie wieder ganz normal weiterarbeiten. Und wir sind halt normal aufgetreten und bei den Auftritten saß immer jemand von der FPÖ, hat mitgeschrieben und immer wenn der ORF gesagt hat, so können sie jetzt wieder senden, haben die gesagt, na, jetzt haben die schon wieder in Salzburg das gesagt und in Linz das gesagt. Und darum hat es sich ein bisschen hingezogen.
Es gab ja auch ein paar Jahre später eine Folge in Ihrer Sendung, die hat für neuen Wirbel gesorgt. Da haben Sie sich nämlich über die Inszenierung des Begräbnisses von Haider lustig gemacht. Und danach wurde ja sogar ein Anschlag verübt auf Ihren Tourmanager. Also die Radmuttern seines Autos wurden gelöst und Sie haben selber auch Morddrohungen bekommen. Das war wahrscheinlich extrem hart für Sie. Oder?
Ja, aber auch da, damals haben wir noch immer gesagt, es ist noch nie ein Komiker auf der Bühne erschossen worden. Ich weiß nicht, ob das inzwischen anders ist, aber es war dann irgendwann, sind wir dann doch wieder in Klagenfurt auch aufgetreten auf der Uni und dann weiß ich noch, dass ich glaube insgesamt 12 Bodyguards da waren und in der ersten Reihe saßen 3 Menschen der Mordkommission und uns beiden war das dann furchtbar peinlich, dass nicht auf uns geschossen wurde, weil so viele Leute extra an dem Abend eingeteilt worden sind. Also es war halt eine aufgeregte Zeit und die FPÖ hat versucht, das für ihre Zwecke zu nutzen und wir sind gut ausgestiegen. Die meisten, die damals bei der FPÖ dabei waren, sitzen heute im Gefängnis. Das haben wir damals schon gewusst.
Wie frei konnten Sie denn arbeiten unter der letzten Regierung, Kurt Strache?
Naja, wir haben schon relativ frei gearbeitet, haben aber mitbekommen, dass das Klima immer schlechter und immer schwieriger wurde. Also auf uns hat man sich noch nicht so eingeschossen, aber man hat sich auf Journalistenkollegen sehr eingeschossen.
Armin Wolf ist zum Beispiel, ne?
Genau, Armin Wolf zum Beispiel. Aber gab es mehrere ORF-Kollegen auch und auch Zeitungskollegen, auf die sich eingeschossen wurde. Und das Arge war, dass man nicht genau wusste, wohin führt das jetzt eigentlich? Also was haben die im Sinn, weil sie hatten die Macht oder sie haben noch immer theoretisch die Macht, aber vor ein paar Wochen vor Ibiza hatten sie die Macht tatsächlich. Und da wusste man nicht genau, wie das weitergeht. Und man hat halt so aus Osteuropa so viele abschreckende Beispiele gehabt. Und man wusste, dass die so ein bisschen in die Richtung halt wollen.
Außerhalb dieser journalistischen Blase, sage ich mal, wie würden Sie sagen, haben die Rechtspopulisten das Land noch verändert in Ihrer Wahrnehmung?
Also bei uns wurde alles über das Flüchtlingsthema gespielt. Und das war dann halt schon ein bisschen grauenvoll. Es war auch sprachlich grauenvoll. Also es gab dann eben Asylbewerberheime, haben neue Schilder bekommen, wo Ausreisezentrum drauf stand, was sprachlich natürlich grauslig ist. Muss man jetzt schon mal sagen, dass dann, nachdem der Innenminister Kickel von der FPÖ auch zurücktreten musste oder rausgeworfen wurde, diese Schilder wurden sofort abgehängt. Immerhin. Das heißt, bei uns ist jetzt gerade eigentlich so ein fast ein demokratischer Aufbruch. Eigentlich sehr schön.
H-Info, das Interview mit Dirk Stermann, der seit 30 Jahren in Österreich lebt und arbeitet und zusammen mit Christoph Grissemann in Österreich zu den bekanntesten und schärfsten Satirikern zählt. Herr Stermann, es gibt ein Ritual in unserer Sendung, das ist die Interviewbox, die steht hier neben mir und die befüllen wir für jeden unserer Gäste mit was ganz Speziellem. Und da Sie uns aus einem Studio in Wien zugeschaltet sind, habe ich etwas reingetan, was Sie hören können. Und zwar würde ich mit Ihnen gerne noch am Schluss in die nähere Zukunft blicken. Wir haben 3 erfundene Meldungen vorbereitet, also quasi Fake News aus der nahen Zukunft für Sie. Und Sie sollen mir sagen, halten Sie das für möglich oder unmöglich?
Okay.
Sind Sie bereit? Hier kommt Meldung,
ja, ich bin bereit.
Meldung Nummer 1.
5. August 2019. Ex-Kanzler Kurz sagt überraschend Kandidatur ab. Der ehemalige österreichische Kanzler Sebastian Kurz, ÖVP, der Ende Mai durch ein Misstrauensvotum gestürzt wurde, wird nun doch nicht als Spitzenkandidat seiner Partei für die Wahl zum Nationalrat im September kandidieren. Das teilte Kurz heute überraschend per Kurznachrichtendienst Twitter mit. Gründe nannte er nicht. Wie aus gut unterrichteten Kreisen verlautet, soll der 32-Jährige ein lukratives Angebot aus der Wirtschaft erhalten haben.
Möglich oder unmöglich?
Also grundsätzlich übernehmen alle unsere ehemaligen Politiker irgendwann Jobs in Russland oder bei Novomatic. Das ist ein Glücksspielkonzern. Also wäre das theoretisch möglich. Ich glaube aber, wenn er nicht antritt, ist es, weil er vielleicht doch mal sein Studium fertig machen möchte.
Hier kommt die 2. frei erfundene Meldung aus der Zukunft.
23. August 2019. André Heller war Drahtzieher des Ibiza-Videos. Die sogenannte Ibiza-Affäre, die im Mai eine Regierungskrise in Österreich ausgelöst hatte, war eine Aktion von André Heller. Das gab der Künstler in einem Interview des Radiosenders HR Info zu. Er habe den ehemaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache in Ibiza in eine Videofalle gelockt, um der Jugend die Augen zu öffnen über die Unmoral der Rechtspopulisten.
Möglich oder unmöglich? Was meinen Sie?
Es ist unmöglich, weil Heller ja so ein großer Gartenfreund ist. Er hat ja in Marokko einen wahnsinnig schönen, tollen Garten. Und dann hätte er zumindest 2, 3 schöne Blumengestecke noch als Deko gehabt bei dem Video. Also nein.
Okay, es wird ja viel gemutmaßt über die Macher und Hintermänner des Videos. Wen vermuten Sie denn dahinter?
Ich habe keine Ahnung. Es würde mich aber nicht wundern, wenn zumindest die ÖVP, also der Bundeskanzler, schon deutlich früher eine Ahnung gehabt hätte, dass es dieses Video gibt.
Interessant. Unsere letzte frei erfundene Meldung aus der Zukunft kommt jetzt.
1. Oktober 2019. Kabarettduo Stermann und Grissemann schmeißen hin. Ihre Late-Night-Show Willkommen Österreich im ORF-Fernsehen war Kult. Jetzt haben die beiden Macher des Satire-Formats Dirk Stermann und Christoph Grissemann angekündigt, die Sendung kurzfristig einzustellen. Nach dem Wahlsieg der rechtspopulistischen FPÖ bei der Nationalratswahl wollten sie sich aus Protest aus den Medien zurückziehen. Die jahrelange kabarettistische Arbeit habe beim österreichischen Zuschauer nicht gefruchtet.
Möglich oder unmöglich?
Unmöglich, wir haben schon immer gesagt, wir haben ja immer, seit wir arbeiten, mit Rechtspopulisten zu tun gehabt und wir wollten immer mal T-Shirts machen, auf denen steht, uns hätt's unterm Hitler auch gegeben.
Und angeblich soll es ja auch noch mehr Videos geben, es soll ja noch viel mehr in der Pipeline sein. Freuen Sie sich da auf weitere Enthüllungen, die Ihnen Stoff liefern für Ihre Sendung?
Jetzt bin ich mal froh, dass wir bald mal Sommerpause haben, weil es war jetzt sehr viel Stoff in den letzten Wochen. Ich freue mich jetzt mal, gar nicht über Österreich nachdenken zu müssen.
Und das heißt, Sie blicken auch nicht mit Sorge auf die Neuwahlen im September?
Ich bin ja Rheinländer, bin deswegen immer optimistisch. Anders als meine österreichischen Kollegen, die immer von einer Art fröhlichen Resignation getragen sind, denke ich immer, es wird schon alles gut werden. Da bin ich wie unser Bundespräsident. So wie dieses Video ist unser Land nicht.
Dankeschön, Dirk Stermann.
Bitte.
Kabarettist, Autor und zusammen mit Christoph Grissemann Macher der kultigen Late-Night-Show Willkommen Österreich im ORF-Fernsehen. Das war HR Info, das Interview. Den Podcast dieser Sendung gibt es wie immer auf hrinforadio.de und auch in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Mariella Milkova.